thomas ain't no breaking up. But then I realized you've been hanging up.
Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich heute am Mittwochmorgen. Es ist der 28. Januar. Draußen ist es frisch, ein bisschen verschneit, ein bisschen matschig, ein bisschen angefroren, so wie es halt einfach nur mal im Winter ist. Mein Name ist Uli und ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im Programm von Radio Frei. Eben war es ein bisschen still. Das passiert, wenn wir in Zeitlöcher reinkommen. Wie das genau passiert, das kann ich euch jetzt hier nicht erklären, aber jetzt ist die Stille zu Ende. Ihr hört jetzt 2 Stunden unterdessen das Magazin auf Radio Frei und ich habe einiges für euch vorbereitet. Am Wochenende wird es eine Demonstration hier in Erfurt geben. Aufgerufen hat ein thüringweites Bündnis, Nein zur Bezahlkarte heißt das. Und die wollen gemeinsam mit vielen Organisationen und natürlich auch mit Menschen und Geflüchteten selbst sich für eine solidarischere Asylpolitik einsetzen und gehen dafür, wie gesagt, am Samstag auf die Straße. Ich habe im Vorfeld mit 2 Leuten aus dem Bündnis bzw. aus dem Netzwerk gesprochen, warum es eigentlich eine solidarischere Asylpolitik braucht, was jetzt an der Asylpolitik in Thüringen zu kritisieren ist und was die Leute eben am Samstag auch erwartet. Außerdem gibt es die Jubiläumsausgabe von Switch vom Frosch zum Vogel. In vielen, vielen, vielen Episoden wurde schon darüber gesprochen, wurden einzelne Situationen, Begegnungen, Diskussionen noch mal ein bisschen genauer analysiert durch die Brille der gewaltfreien Kommunikation. Und auch in dieser Ausgabe wird es ja wieder hoffentlich Lösungen geben. Und ich war vergangene Woche für euch auch unterwegs. An der Universität hat eine Podiumsdiskussion stattgefunden zum Thema resiliente Demokratie, also eine widerstandsfähige Demokratie. Und das erleben wir ja hier auch immer wieder. Erst vor kurzem wurde der rechtsextreme ehemalige identitäre Bewegungsanführer, sozusagen Martin Sellner, in den Thüringer Bundestag eingeladen. Ganz in Anführungsstrichen legal auf Einladung der AfD-Fraktion beziehungsweise eines einzelnen AfD-Abgeordneten. Sowas ist möglich. Im Thüringer Landtag können Rechtsextreme ein- und ausgehen. Das machen sie ja auch schon mit der AfD. Wie sich ja die Demokratie wehren kann, was es dazu braucht, darüber haben Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsabgeordnete für die Bündnis 90 Die Grünen, Franziska Wittau von der Landeszentrale für politische Bildung und Max Steinbeiß gesprochen. Ihr kennt Max Steinbeiß vielleicht auch aus dem Programm von Radio Frei. Er hat den Verfassungsblock gegründet und mit seinem Team das sogenannte Thüringen-Projekt gestartet und eben genau darauf geschaut, wie kann eine demokratische Institution gegen Angriffe von innen sich stark machen. Ich war bei der Podiumsdiskussion dabei, habe ein bisschen mitgeschrieben, habe dann im Nachgang nochmal die Leute interviewt und würde euch dann quasi das jetzt hier präsentieren. Musik gibt es natürlich auch. Ein bisschen ruhiger, melancholischer und vor allen Dingen weiblicher ist mir aufgefallen beim Zusammenstellen. Und wir starten direkt mit Cat Frankie. Nicht von einem klassischen Album, sondern einem Album beziehungsweise einer Konzepttournee. Bodies hieß die. Und da war sie schon auch mehrfach hier in Erfurt und auch in Jena unterwegs. Und das Besondere an dieser Tournee oder dieser Show war, dass sie gemeinsam mit 7 bzw. 8 SängerInnen auf der Bühne stand und ansonsten keine Musik, also keine durch Instrumente erzeugte Musik zu hören war. Also sie nur mit ihren Körpern Klänge erzeugt haben und natürlich auch gesungen haben. Eine A Cappella Show. Und da hören wir jetzt How to Be Your Own Person von Cat Frankie. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen heute am 28. Januar 2026.
Mm-hmm.
Frankie war das gerade mit How to be your own person in der A-Cappella-Version, die sie auf die Bühne gebracht hat mit 7 bzw. 8 anderen Sängerinnen im Rahmen ihrer Bodies-Show, mit der sie ja auch schon mehrfach hier in Erfurt und Thüringen unterwegs war. Und die wird es auch bald wiedergeben. So viel sei schon mal verraten. Ihr hört unterdessen das Magazin hier auf Radio Frei. Und bevor wir hier mit den harten Inhalten anfangen, machen wir erstmal ein bisschen musikalisch weiter und hören jetzt die neue Single von My Ugly Clementine, auch eine ganz großartige österreichische Band, die ich auch hier schon in Erfurt live erleben konnte, durfte, und zwar in der Franz-Mehl-Hose. Und das ist wirklich auch ein Erlebnis, die Frauen auf der Bühne zu sehen. Und wir hören jetzt ihren neuen Track You Won von My Ugly Clementine.
I wonder what's been going on for so long.
I wonder
the games you play to prove me wrong.
Now you're gone.
Is this what you want all along?
Now I'm gone.
This is what
I wonder
what if you'd see more all along.
I wonder
if you
You Won von My Ugly Clementine war das gerade. Gestern in der Verabschiedung vom Unterdessen-Magazin hatte Marie die Themen für heute angekündigt und eigentlich stand auch auf meinem Plan, und so hat es Marie auch angekündigt, einen Beitrag über Dolly Parton zu machen, denn die feierte am vergangenen Montag ihren 80. Geburtstag und das ist ja Anlass, über diese Frau nochmal was zu machen. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich verspreche euch aber auch nochmal in dann 2 Wochen auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Kommentar aus meiner Sicht, also nicht aus neutraler Sicht, sondern aus Fangirl-Sicht zu Dolly Parton und ja, warum wir alle ein bisschen mehr auf Dolly Parton hören sollten. Heute müsst ihr euch damit vergnügen, dass ich euch lediglich einen Song von ihr präsentiere und zwar einen Song, den ich quasi ausmachen konnte als einen oder quasi diesen Song und andere Songs hat sie auf einer Platte veröffentlicht, also nicht sie, sondern das ist eine Platte, die nennt sich Hits Made Famous by Country Greens und die Platte stammt aus dem Jahr 63 oder 64 und wir hören jetzt einfach mal einen Song von ihr, der darauf veröffentlicht wurde. Erst im Anschluss daran hat sie Hello, I'm Dolly veröffentlicht, also ihr erstes Soloalbum, wo sie dann halt auch durchgestartet ist mit dem Song Dumb Blonde. Aber dazu dann vielleicht in 2 Wochen mehr. Jetzt hören wir erstmal von Dolly Parton. It wasn't God who made honky tonk angels.
As I listen to the words that you are saying,
It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels in einer Version von Dolly Parton. Im Original stammt der Song allerdings von einer anderen Sängerin, die damit auch ihren Durchbruch feierte. Kitty Wells war ihr Name und das ist so ein typischer Answer-Song. Wie man es kennt, Respect ist zum Beispiel von Aretha Franklin auch so ein Answer-Song, also wo quasi auf ein anderes Lied Bezug genommen würde und genommen wird und quasi als Antwort gilt. In dem Fall geht es in dem Song, wie man vielleicht schon raushören konnte, ein bisschen ambivalente Moralvorstellungen von Männern, von verheirateten Männern in den 40er und 50er Jahren, die sehr freizügig waren und Frauen betrogen haben. Und das ist sozusagen die Abrechnung, könnte man fast sagen. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Song in dem Amerika der 50er bzw. 60er Jahre dann auch nicht unbedingt beliebt war anfangs, aber es hat Kitty Wells zum Durchbruch verholfen. Und wenn man sich mit Dolly Parton und auch ihren Liedtexten und Themen auseinandersetzt, dann liegt es so ein bisschen auf der Hand, dass sie auch dieses Lied gecovert hat. Es ist mittlerweile 9.17 Uhr, beziehungsweise wenn ihr die Wiederholung hört, 18.17 Uhr. Ihr hört unterdessen das Magazin auf Radio Frei und mittwochs ist ja eine feste Größe hier in dem unterdessen Magazin Switch vom Frosch zum Vogel. Eine Rubrik, in der wir über gewaltfreie Kommunikation sprechen, beziehungsweise gewaltfreie Kommunikation ganz konkret anwenden. Marie lädt sich die Trainerin Mirjam Binder und Lukas Osburg ein und spricht immer über verschiedenste Situationen. Und das hat sie bereits schon zum 100. Mal gemacht. Und es ist ja dann quasi ein Jubiläum. Und hier knallt die Sektkorken. Es hat ein bisschen gedauert, es sollte schneller gehen. Naja, auf jeden Fall, 100 Ausgaben mittlerweile von Switch vom Frosch zum Vogel, beziehungsweise werden wir jetzt die 100. Ausgabe hören. Es geht um Getränke und genug Getränke. Die konkrete Situation, die hört ihr jetzt, wenn auch ihr Gespräche, die ihr geführt habt oder Situationen, die ihr beobachtet habt, nochmal mit ein bisschen Abstand besprochen und analysiert haben wollt, dann schreibt uns gerne an switch@radio-frei.de, damit es vielleicht dann irgendwann auch 200 Ausgaben werden.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Wir sind zurück in dieser kleinen Rubrik und ich freue mich, dass Mirjam und Lukas hier sind. Hallo.
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 Wir besprechen hier Woche für Woche so Situationen und Dialoge, Themen aus dem Leben gegriffen und wie sie mit gewaltfreier Kommunikation vielleicht anders gelingen könnten. Und das heutige Beispiel, Lukas, das hast du selber miterlebt.
Das habe ich selber miterlebt,
ja. Was ist passiert?
Also das war zu einer Geburtstagsfeier, da war ich bei Freunden zu Besuch. Und da hatten Pärchen gefeiert und dann habe ich gemerkt, wie sie sich im Flur gestritten haben darüber, ob genug Getränke für den Abend da sind. Mhm. Und die eine Person meinte, ich glaube, es war der Mann, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, der Mann meinte, es sind auf jeden Fall genug Getränke da, wir müssen nicht nochmal los. Und die andere Person, die dann wahrscheinlich die Frau war, meinte, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch dieses Getränk und dieses Getränk und dieses Getränk. Und ich habe so vom Wohnzimmer aus gehört, huiuiui. Die ballern sich aber ziemlich zu mit Vorwürfen, statt auf die Bedürfnisse oder auf die Gefühle und Bedürfnisse dahinter zu hören. Also eine Person meinte, wir brauchen auf jeden Fall noch Getränke, sind nicht genug da. Und die andere Person meinte, nee.
Und wo waren da Vorwürfe? Also ich höre bis jetzt nur so unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Perspektiven, die noch nicht so auf in Anführungszeichen persönlicher Ebene.
Ja. Also was genau gesagt wurde, kann ich mich nicht daran erinnern, aber auf jeden Fall, dass die Lautstärke lauter wurde im Flur. Ach. Also
okay. Also wie es gesagt wurde, sowas wie, was? Nee, wir haben genug Getränke oder sowas vielleicht.
Ja.
Na, merkst du es noch? Es kommen noch 30 Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr. Kann man sich ja gut angucken.
Kann man sich auch gut drüber streiten.
Na, ja. Aber weißt du dann, wie es dann ausging? Also haben die sich einigen können oder ging das dann nicht so?
Ich war mit dem kleinen Kind, die haben zwei kleine Kinder, ich war mit dem kleinen Kind draußen spazieren mit meiner Mama im Kinderwagen. Also nicht mit meiner Mama im Kinderwagen, sondern mit dem kleinen Kind. Und habe dann einfach angeboten, dass ich noch Getränke besorge. Und dann habe ich halt noch Getränke besorgt. Mm. Ja. Also nicht viel, ein paar Radler und einen alkoholfreien Sekt und noch.
Also da kam quasi die Lösung von außen.
Ja.
Mhm. Na, wollen wir mal gucken? Mhm. Lukas, wen möchtest du zuerst anschauen?
Die Person, die behauptet, wir brauchen noch Getränke.
Mhm. Okay. Ich glaube, die ist besorgt. Unruhig. Nervös.
Ja. Gestresst, nervös, ja. Frustriert, verärgert vielleicht.
Also wenn man so im ersten Moment drauf schaut oder wenn ich so drauf schaue, würde ich sagen, da geht es um Leichtigkeit, Lebensfreude, Genuss.
Ja.
Ja, sowas.
Ja.
Fülle.
Ja,
das Fülle hatten wir auch, glaube ich, noch nie.
Das sind die Bedürfnisse, ne? Nach
ja,
denen
genau,
du guckst dann, oder
nach
ihr guckst.
Ich schaue, genau.
Fülle ist ein Bedürfnis,
ja.
Genug zu haben von dem, was man gerade braucht oder was meint Fülle.
Genau.
Mhm. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich verpackt in sicher gehen, dass genug Getränke da sind, was einfach nur was gleich ist, bloß anders in anderen
Auf Orten. Straßenkiraffisch?
Ja.
So, jetzt kommen wieder diese Tiere ins Spiel. Giraffe ist quasi die neue Sprache oder die andere Sprache, nicht neu, aber andere Sprache. Wertschätzend, wertfrei und wölfisch ist die mit den Vorwürfen, die uns beide aber etwas sagen, nämlich was wir gerade brauchen. Oder was uns gerade gut tut.
Und straßengiraffisch ist quasi dann die Formulierung, nicht wie wir es hier im Studio oder wir in einer Übergruppe machen, sondern wie man es halt ausdrückt.
In der
einem normalen Dialog, dass man nicht ganz schräg angeguckt
ja.
wird.
Genau, ja. Genau. Ja. So, dass man es quasi in die Alltagssprache gut integrieren kann. Genau.
Das wollte ich sagen.
No? Genau.
Okay, also wir haben jetzt geschaut, bei der Person, die noch Getränke für nötig hält, zu besorgen, was da für Gefühle und Bedürfnisse hinterstecken, hinter diesem Sprech, gell?
Ja, und ich würde es direkt mal noch übersetzen, tatsächlich. Wie könnte sie es denn äußern, die Person in der Situation, wo es gerade auch so hitzig ist? Könnte jetzt ja auch sagen, anstatt so... Dass es lauter wird
ja,
und so weiter.
Wir brauchen auf jeden Fall noch Radler, Sekt und Bier und
genau.
XY.
Einfach, also tatsächlich dann sagen, du, wenn ich das sehe, bin ich unruhig und angespannt. Ich merke, das beschäftigt mich gerade, es ist super viel los und die Leute haben mächtig Durst, habe ich den Eindruck. Und damit ich wirklich in Ruhe hier feiern kann und das auch genießen kann mit dir zusammen, wäre es mir lieb, wir holen noch Getränke so oder wir besorgen irgendwie noch welche. Wir können ja auch schauen, ob wir das vielleicht auf Kommission auch holen, um es gegebenenfalls, wenn es zu viel ist, wieder zurückgeben zu können, damit wir eben dann auch das Geld wieder bekommen, sowas in der Art.
Mhm. Ja.
Und dann eben die Frage anschließend, also das ist so diese Aufrichtigkeit in Anführungszeichen, also sich selber zeigen, was ist da bei mir gerade los. Und dann anschließend die Frage, wie geht's dir damit? Oder auch, was ist denn bei dir angekommen gerade?
Ich würd das wählen, was ist bei dir angekommen? Mhm. Was ist bei dir angekommen, was mir wichtig ist, ja.
Ja.
Wäre das auch straßengiraffisch? Weil das klingt mir halt so ein bisschen gestellt, dieses...
Ja, ich...
Das ist vielleicht auch Übung, wenn man sowas öfter miteinander macht.
Es ist ziemlich ungewohnt, so eine Frage zu stellen, also jenseits von einer gewaltfreien Kommunikation. Deswegen klingt es vielleicht gestellt.
Ja.
Na gut, ich würde es mittlerweile als normal, als alltäglich bei mir bezeichnen, aber ich mache es ja auch fast jeden Tag, diese Frage stellen oder jeden Tag, ja.
Machst du das auch mit Leuten, die das nicht gewöhnt sind?
Und nicht so oft, aber auch manchmal, ja. Ja, manchmal kriege ich einen komischen Blick, aber dann sage ich, ey, ich will einfach nur sicher gehen, dass das ankommt, was ich meine.
Ja, stimmt, das ist ja eigentlich...
Ja, dann, ja.
Okay, jetzt gucken wir nochmal in den letzten verbleibenden Minuten auf die andere Person, die meint, es ist genug da. Es
sind genug Getränke da, ja. Mir fällt gerade ein, Entspannung bei der Person, die sagt, es sind genug Getränke da. Und vielleicht ist Entspannung auch auf der anderen Seite, dass man sich einfach entspannen kann, dass genug Getränke da sind.
Genau. Ja, und ich kann mir vorstellen, die andere Seite, die ist genervt und frustriert, weil sie auch gerade Leichtigkeit erleben möchte und sich, also so auch mit dem Blick darauf, ich möchte gerade gar nicht drüber nachdenken, so, sondern das einfach auch so lassen, wie es ist und dann gucken, was passiert. So.
Also sich also auch Gelassenheit auch damit beschäftigen müssen, so, Gelassenheit, ja, das ist eine schöne Übersetzung für, ich habe gerade keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ja.
Ist gerade so, ist möglicherweise gerade in der Gelassenheit und erlebt gerade durch dieses Gespräch, dass er da rausgeholt wird und würde da gern wieder hin. Ja, möchte sich damit Einfachheit oder, ich weiß noch nicht.
Ich habe auch sowas wie Einfachheit gedacht mit, quasi wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen Getränke holen, dann ist das ja anstrengend im Sinne von, jetzt müssen wir überlegen, wohin, wer, wie viel, was. Also das ist eine Anstrengung im Geist und auch im Körper, die man dann machen muss. Und wenn man das nicht will, was hat man dann? Ruhe? Nee.
Ja, auch.
Doch, auch, ja.
Und vor allen Dingen, das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, zeigt mir, okay, da ist wirklich erforderlich, dass Verantwortung übernommen wird. Und vielleicht möchte die Person das gerade gar nicht, Verantwortung übernehmen. Vielleicht.
Weil was anderes im Vordergrund steht, vielleicht Ruhe oder Gemeinschaft oder Leichtigkeit.
Aber da ist noch was dahinter, das liegt mir gerade irgendwie noch nicht so, ich weiß nicht, liegt noch nicht so richtig auf der Zunge, da ist aber noch was.
Also ich wäre wenn ich mich in die Person hineinversetze, so, meine Freundin oder meine Frau behauptet so, wir brauchen noch Getränke und ich bin der Meinung, nee, brauchen wir einfach nicht, dann wäre ich erstmal frustriert oder sogar verärgert, wenn mir da so Argumente entgegenkommen, die ich einfach so nicht sehe, also so ernst genommen werden, gesehen werden, gehört werden. Ja, frustriert, verärgert, unzufrieden wäre ich da. Ja.
Ja, vielleicht auch so dieser Punkt, hey, vertrau doch drauf, dass es funktioniert.
Vertrauen?
Ja. Lass los, vertrau drauf, dass es funktioniert und je eher die Getränke alle sind, umso eher ist die Party zu Ende. Das wäre jetzt nicht mein Credo, aber aus der Perspektive könnte man es ja auch betrachten, oder?
Stimmt. Ja. Wir wissen nicht genau, was dahinter steckt, aber haben so ein bisschen geguckt, was es sein könnte. Wir sind auch schon tatsächlich an der Ende dieser kleinen Folge angekommen, haben wir jetzt alles beleuchtet und wir könnten vielleicht noch überlegen, was die zweite Person, wie sie sich anders ausdrücken könnte. Aber eigentlich ist es so ähnlich, ne? Einfach nochmal beschreiben, warum sie das so denkt, wie sie sagt, oder?
Vielleicht möglicherweise sowas wie also jetzt ist auch die Frage, äußert sich die Person zuerst, die Sorge hat, dass es nicht reicht, oder die andere Person? Wenn die andere Person sich zuerst äußert, könnte sie genauso auch sagen, du, ich habe den Eindruck, von mir aus reicht's, und wenn du der Meinung bist, das ist nicht genug, dann organisier's gern. Ich würde mich gern rausnehmen, ich merke, ich will einfach gern den Abend genießen und nimm's gern mit. So, ne? So in die Richtung.
Ja. Genau, das könnte die Person machen. Oder sie übersetzt das, was sie hört, in Gefühle und Bedürfnisse. Also statt sich selbst auszudrücken, mir geht es da und darum, einfach zu fragen, bist du gerade nervös, weil es dir darum geht, dass genug Getränke da sind.
Oder auch erstaunlich, dass das klingt zum Beispiel auch im Alltag vielleicht sehr, sehr ungewohnt, wenn die Sorgeperson sich wirklich zuerst äußert, dass die andere Person das wirklich genauso nochmal wiedergibt.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
Dieses nochmal, hey, und bei mir ist gerade angekommen das und das. Oder ich habe dich gerade so verstanden, sehe ich das richtig? Da abholen, das ergänzt das, glaube ich, ne?
Ja. Bringt Langsamkeit rein und nimmt diese Geschwindigkeit und meistens auch den Stress aus dem Streit raus.
Das sagt Lukas Osborg. Er hat gesprochen mit Marie und dabei war natürlich auch noch Miriam Binder. Die 100. Ausgabe von Switch vom Frosch zum Vogel. Ihr könnt diese und alle 99 anderen natürlich noch auf unserer Homepage ganz in Ruhe nachhören. Unter www.radio-frei.de findet ihr einen entsprechenden Artikel mit allen Ausgaben. Hier geht's jetzt erstmal mit Musik weiter und zwar mit Lola Young. Die hat ein neues Album rausgebracht und da spielen wir jetzt den Song Penny Out of Nothing von Lola Young.
Thank you.
Lola Young war das gerade mit Penny Out of Nothing. Wir müssen heutzutage jede Menge Sachen aushalten, sowohl im privaten, im beruflichen und auch im gesellschaftlichen Sinne. Alles Mögliche prasselt so ein bisschen auf uns ein. Und man könnte ja fast meinen, es ist die beste Strategie, einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Aber uns wird immer wieder gesagt, es steht auf Plakaten und in irgendwelchen Überschriften von tollen Life-Care-Coaches, whatever, Instagram-Posts, dass wir resilient sein müssen, dass wir widerstandsfähig sein müssen, dass wir wehrhaft sein müssen, dass wir an uns arbeiten müssen. Und das bezieht sich nicht nur auf uns einzelne Personen als Individuum, sondern auch eine Demokratie muss widerstandsfähig sein. Eine Demokratie muss alles Mögliche aushalten können. Das hören wir immer wieder. Und wir erleben es auch tatsächlich eigentlich immer wieder. Wenn ihr hier das Programm von Radio Frei verfolgt, dann kriegt ihr eben auch mit, dass verschiedenste ja demokratische Institutionen, AkteurInnen irgendwie immer mehr Angriffen ausgesetzt sind. Nicht nur immer von Nazis und AntidemokratInnen, sondern manchmal vielleicht auch einfach aus dem demokratischen System heraus. Hier in Thüringen, ich habe es eingangs schon gesagt, sitzt eine Partei im Landtag, die erwiesen rechtsextrem ist und die das auch in Politik natürlich hineinträgt, damit auf andere abfärbt. Wir erleben es hier immer wieder, dass Kürzungen für diverse Demokratiebildungsprojekte anstehen. Wir haben regelmäßig die Leute von MOBIT, der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen, hier zu Gast, die immer wieder darauf aufmerksam machen, dass rechte Aktivitäten hier in Thüringen nicht zurückgehen, sondern eher zunehmen. Wir haben regelmäßig ESRA, die Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt hier bei uns im Programm, die aus der Perspektive der Betroffenen davon berichten, wie es ist, in einer Gesellschaft zu leben, die sich zwar demokratisch nennt, aber vielleicht nicht allen Menschen immer die gleiche Teilhabe irgendwie zulässt, beziehungsweise nicht für alle Menschen den gleichen Schutz gewährt. An der Universität Erfurt hat eben genau dazu ein Seminar stattgefunden in diesem Wintersemester. Es ging dabei um Bildungsarbeit, um politische Bildung vor Ort und wie dann durch solche Arbeit eben auch Menschen, aber auch Zivilgesellschaft gestärkt werden kann. Und im Rahmen dieses Seminars gab es nicht nur Vorlesungen und Praxisworkshops, sondern es gab auch eine Podiumsdiskussion, wo Menschen darüber diskutiert haben, wie resilient denn unsere Demokratie hier in Thüringen und in Deutschland ist, welche Strategien es gibt, um eine Demokratie wehrhaft zu machen, um sich halt gegen Angriffe von innen und außen irgendwie gefeit zu machen. Und da saßen Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, auf dem Podium. Außerdem noch Franziska Wittau, sie ist die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung hier in Thüringen, und Max Steinbeiß, der mit dem Verfassungsblock und seinem Team dort das sogenannte Thüringen-Projekt gestartet hat. Im Vorfeld der Landtagswahlen 2024 haben die nämlich schon ganz genau hingeschaut und haben natürlich ableitend von Wahlprognosen und Entwicklungen der letzten Jahre gesagt, okay, die AfD, die wird in Thüringen bei der Landtagswahl auf jeden Fall zunehmen, die wird viele, viele Stimmen bekommen und damit bekommt sie auch eine gewisse Macht. Und diese und jene Sachen kann die Demokratie durch Gesetze, durch diverse, ja, vor allen Dingen eben Gesetze sozusagen installieren und sich selbst schützen. Was jetzt daraus alles geworden ist, das sei mal dahingestellt. Und auf jeden Fall haben die drei, also Max Steinbeiß, Franziska Wittau und Katrin Göring-Eckardt, gemeinsam diskutiert. Stattgefunden hat das Ganze in der vergangenen Woche in einem Hörsaal der Universität Erfurt. Ich war mit dem Aufnahmegerät vor Ort, habe im Anschluss der Diskussion nochmal Interviews mit den drei RednerInnen geführt und habe natürlich auch bei der Diskussion fleißig mitgeschrieben und würde jetzt nach der nächsten Musik mit euch gemeinsam nochmal auf diese Diskussion zurückblicken und ja der Frage auf den Grund gehen, wie denn die Demokratie, demokratische Bildung, demokratische Institutionen und natürlich auch Zivilgesellschaft und einzelne Menschen gestärkt werden können und eben nicht ohnmächtig werden und nicht den Kopf in den Sand stecken. Bevor wir da aber zurückblicken, wie gesagt, nochmal eine schöne, ich hoffe, eine schöne Musik für euch. Und zwar Fuck Le System von Pereira Elsewhere und Andy S.
Même si Vénard dit son sang à boire, tout son bruit, tant que c'est palpable, oui, que pas de bruit. La tienne ne parle pas, peut-être parce qu'elle est toujours dans le placard. Toujours prêt pour la agarre, c'est un taré qui demande la bagarre. Tu nous aimes pas, c'est ton problème. Long story short, bro, fuck le système. T'as cru, je vais insister. 225 comme magie système. Populaire comme une cissé, on fera si c'est nécessaire. Jolie m'a vu dans le coin, rien qu'elle a mauvaise idée. Peux pas hésiter, c'est ta visée, je peux faire ta visée. Qu'elle va te rendre visite en one-one, c'est bisous, bisous. En fait de verbe, ciseaux, ciseaux. Dès 18h à 6h, 6h. Dans la voiture ou la maison, elle veut le faire toute la saison. C'est qu'elle a raison, bouffe sa chenette comme si c'était à saison. Fuck le système. Fuck le système. Yeah. Fuck le système. Fuck le système. Yeah. Même si Vénard dit son sang gaba, tout symbolique, tant que c'est palpable, pas de bruit. La tienne ne parle pas, peut-être parce qu'elle est toujours dans le placard. Toujours prêt pour la haga, c'est un taré qui demande la bagarre. Tu nous aimes pas, c'est ton problème, long story short, bro. Fuck le système, fuck le système. Yeah, fuck le système. Fuck le système. Yeah, fuck le système. Même si Vénard dit son sang gaba, tout son body, tant que c'est palpable, pas de bruit. La tienne ne parle pas, peut-être parce qu'elle est toujours dans le placard. Toujours prêt pour la agarre, c'est un taré qui demande la bagarre. Tu nous aimes pas, c'est ton problème. Long story short, bro, fuck le système. T'as cru, je vais insister. 225 comme magie système. Populaire comme une cissé, on fera si c'est nécessaire. Jolie m'a vu dans le coin, rien qu'elle a mauvaise idée. Peux pas hésiter, c'est ta visée, je préfère ta visée. Qu'elle va te rendre visite en one-one, c'est bisous, bisous. En veut de verbe, ciseaux, ciseaux. Dès 18h à 6h, 6h. Dans la voiture ou la maison, elle veut le faire toute la saison.
C'est qu'elle a raison, bouffe sa chenet comme si c'était à saison.
Né, toute façon vous êtes déjà né. Même si Vénard dit son sang gaba, tout symbolique, tant que c'est palpable, pas de bruit. La tienne ne parle pas, peut-être parce qu'elle est toujours dans le placard. Toujours prêt pour la haga, c'est un taré qui demande la bagarre. Tu nous aimes pas, c'est ton problème, long story short, bro, fuck le système. Yeah, on sang gaba, tout symbolique, tant que c'est palpable, pas de bruit. La tienne ne parle pas, peut-être parce qu'elle est toujours dans le placard. Toujours prêt pour la haga, c'est un taré qui demande la bagarre. Tu nous aimes pas, c'est ton problème, long story short, bro, fuck le système.
Fuck le système, fuck le système,
fuck le système,
fuck le système.
Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system. Yeah. Fuck the system. Fuck the system. Yeah.
Wait, don't say pal pal.
Fuck Le System von Pereira Elsewhere und Andy S. Engagiert statt ohnmächtig, Strategien für demokratische Resilienz. Unter diesem Titel wurde am vergangenen Dienstag an der Universität Erfurt über den Zustand der Demokratie in Thüringen und Deutschland diskutiert. In einem vollbesetzten Hörsaal trafen da unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Katrin Göring-Eckardt, Max Steinbeiß und Franziska Wittau sprachen über die wachsende Polarisierung, schwindendes Vertrauen in politische Institutionen und den Umgang mit autoritären Bewegungen. Mehr als 160 Studierende und Mitarbeitende der Universität waren der Einladung gefolgt und auch ich war vor Ort, habe mir einen der letzten freien Plätze ganz vorne in der ersten Reihe gesichert und die Diskussion dann aus dem Hörsaal heraus verfolgt. Im Anschluss habe ich dann mit allen drei Podiumsgästen gesprochen und für euch blicke ich nun zurück auf diesen Abend, der sich um Engagement, Verantwortung und die Frage drehte, wie denn demokratische Resilienz überhaupt entstehen kann. Katrin Göring-Eckardt sitzt seit vielen Jahren für Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag und gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion macht sie deutlich, die größte Gefahr für die Demokratie, die ist nicht etwa der offene Konflikt oder offene Streit, sondern eher das Gefühl von Ohnmacht und eben auch das Empfinden, nicht gehört zu werden. Aus ihren Gesprächen mit BürgerInnen, auch jenseits der politischen Nähe zu ihr, zieht sie eine klare Schlussfolgerung. Demokratische Resilienz, die entsteht dort, wo Menschen erleben, dass ihre Erfahrungen zählen und sie selbst etwas bewirken können. Gleichzeitig warnt sie aber auch vor einer Kommunikation, die die Sprachen und die Themen der extremen Rechten übernimmt. Das stärke nämlich diese Kräfte, statt ihnen etwas entgegenzusetzen. Im Interview nach der Diskussion fasst sie noch einmal zusammen, was denn demokratische Resilienz für sie bedeutet, sowohl im Gespräch auf der Straße als auch im parlamentarischen Raum.
Resilient heißt ja, widerstandskräftig zu sein. Und Widerstand, ich würde mal sagen, ich habe das gelernt, ich bin ja in der DDR groß geworden und wir haben eine Diktatur gestürzt und haben diese Demokratie erkämpft und erschaffen. Und schon allein deswegen würde ich sie jetzt nicht drangeben, nur weil es Leute gibt, die anders drauf sind und finden, man muss das alles aushöhlen. Und im Parlament heißt das inhaltliche Auseinandersetzung. Es heißt für mich auch ganz klar, das Verfassungsgericht zu bitten, zu prüfen, ob die AfD eigentlich unserer Verfassung entspricht. Wenn ich mir den Paragraphen angucke in der Verfassung, dann steht da, wenn jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung aushöhlen oder gar abschaffen will, dann muss diese Partei verboten werden. Ich finde, das sollten wir prüfen, aber eben auch die Auseinandersetzung über das, was uns angeht. Und es geht irgendwie jeden Tag mit Menschen in diesem Land, aber es geht auch im Parlament darum, dass wir ja das achten, was wir da haben, unser Parlament achten und auch dafür sorgen, dass das bestehen bleiben kann, so wie es ist.
In der Podiumsdiskussion selbst benennt Göring-Eckardt immer wieder das Gefühl von Entfremdung zwischen BürgerInnen und eben auch den politischen Institutionen als zentrales Risiko. Ihr Plädoyer dafür dann, Demokratie, die muss im Alltag erfahrbar sein. Entweder durch funktionierende Daseinsvorsorge, durch lokale Lösungen oder auch gemeinsames Handeln vor Ort. Zum Beispiel eben in der Gesundheitsvorsorge, bei der Infrastruktur oder auch im Vereinsleben. Themen wie Vielfalt oder Gender prägen zwar häufig den politischen Diskurs, bleiben dann aber für viele Menschen eher abstrakt. Ob diese Inhalte dann auch stärker heruntergebrochen werden müssten, das erläutert sie anschließend im Interview.
Also ich glaube, die meisten können sich schon was unter diesen Großthemen vorstellen und haben das Gefühl, es hat mit mir nichts zu tun. Ich finde meistens ja schon, also die Rolle von Frauen und Männern, darüber reden wir quasi seit Jahrtausenden. Und warum sollen wir das jetzt heute nicht mehr tun? Und warum irgendwie streiten wir zu Hause, wer den Haushalt macht? Genau deswegen. Und wie ist es mit Geflüchteten in unserem Land? Ja, natürlich treibt das ganz viele Leute um. Ich verstehe, dass die einen sagen, ich habe aber Angst, nachts irgendwo da lang zu gehen. Ich würde gerne darüber reden, wie es mit unserem Gesundheitssystem ist, mit der Pflege, mit dem Handwerk. Viele Busfahrerinnen und Busfahrer in Deutschland haben inzwischen keine deutsche Großmutter mehr und es würde gar nicht mehr funktionieren ohne sie. Und deswegen finde ich, können wir auch über das Positive reden, was unseren Alltag ausmacht. Und das ist gar nicht runterbrechen, sondern es ist irgendwie danach zu gucken, was machen wir da gemeinsam und wie, ja, auch ernst zu nehmen, wovor hat jemand Angst, was hat er für Sorgen, aber auch einmal positiv zu betrachten, was uns gemeinsam umtreibt, welche Probleme wir gemeinsam haben, also ob das irgendwie die kaputte Brücke ist oder der Hort, der nicht mehr gut aussieht oder, das können wir ja gut gemeinsam besprechen, ohne dass wir Leute beleidigen, diffamieren müssen oder uns gegenseitig fertig machen.
Laut Katrin Göring-Eckardt hat die Politik auch eine große Verantwortung mit Blick auf die eigene Wortwahl. Denn eine Sprache, die Frust verstärkt oder eben auch rechte Narrative aufgreift, die normalisiere eben antidemokratische Positionen. Und ihr Grundsatz lautet deswegen, Gespräch ja, Zusammenarbeit mit Rechtsextremen nein. Wie das dann im Alltag aussieht, etwa im Sportverein oder in der Kommunalpolitik, das hat sie mir auch nochmal im Interview erklärt.
Aber das ist ja die Frage, was wir meinen, wenn wir sagen, wir reden miteinander. Also heißt es dann, wir reden dem anderen nach dem Mund oder sparen die Themen aus? Und ich finde, wenn man die eigene Blase verlässt, dann heißt es erstmal mit der eigenen Haltung, die Blase zu verlassen und zu sagen, Moment mal, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, was du sagst. Das ist übrigens mein Nachbar, über den du gerade so redest. Und das ist eine Freundin von mir, die du gerade beschimpfst in dem, was du sagst. Und das meine ich mit miteinander reden, es vielleicht auch mal persönlich machen und vielleicht auch klar machen, ob sie eigentlich über ihre eigenen Familien oder Freundeskreise auch so reden würden. Und ob, wenn ich sage, lass uns über Rassismus sprechen, wenn ich sage, also rassistisch bin ich ja nicht. Lass uns darüber reden, was du gerade gesagt hast und was das für die Person bedeutet, ist vielleicht was anderes. Und ich finde Brandmauer im Reden nein, Brandmauer im politischen Handeln ja. Und beim politischen Handeln, ja, ich weiß, es gibt auf dem Dorf XY Anträge, die von der AfD kommen, die dann einfach beschlossen werden. Ich finde, die demokratischen Parteien sollten sich genau anschauen, worüber geredet wird, was das Problem ist. Und wenn das Problem da ist, dann können sie auch einen eigenen Antrag formulieren. Dann muss man nicht sagen, die haben ja vielleicht irgendwas recht gehabt. Vielleicht geht es vor allen Dingen darum, dass die AfD versucht, Probleme auszunutzen, die andere nicht lösen. Und deswegen würde ich sagen, Probleme lösen und was Eigenes auf die Beine stellen, das hilft eigentlich immer.
Neben Katrin Göring-Eckardt saß außerdem Max Steinbeiß auf dem Podium. Er ist Jurist, Publizist und Gründer des Verfassungsblogs, einer Plattform zur Analyse von Rechtsstaatlichkeit und autoritären Entwicklungen. Und im Vorfeld der Landtagswahl 2024 hat er mit seinem Team im sogenannten Thüringen-Projekt untersucht, wie demokratische Institutionen ausgehöhlt werden können und was Politik vor allen Dingen dem auch entgegensetzen kann. Seine Bilanz, die fällt jetzt nun recht nüchtern aus, denn viele der damals entwickelten Szenarien sind inzwischen Realität. Zum Beispiel die Blockade zentraler Verfahren wie eben der Richterwahl hier in Thüringen. Das Problem, das sei weniger der plötzliche Umsturz als vielmehr eine strategische Dauerblockade, die Institutionen lähmt und eben auch zugleich das Narrativ angeblich verschworener Eliten befeuert, wie wir sie auch immer wieder von der AfD hören. Auch mit ihm habe ich nach der Diskussion gesprochen. Und da sind wir wieder auf den Satz gekommen, eine Demokratie, die muss das aushalten. Ein Satz, der in den vergangenen Jahren ja oft bemüht wurde und der mich eher zusammenzucken lässt, gerade eben mit Blick auf Thüringen nach der Landtagswahl. Wie sieht denn Max Steinbeiß das Ganze?
Also ich finde den Satz gar nicht so schlecht. Ich glaube, eine Demokratie muss tatsächlich was aushalten. Nur wenn man es mit einer Partei oder einer politischen Kraft zu tun hat, die deren Strategie darin besteht, die Demokratie an sich selber scheitern zu lassen, dann kann man nicht von der Demokratie verlangen, das auszuhalten. Und das, in der Situation sind wir. Und wir haben in Thüringen jetzt seit einem Jahr sehen können, was passiert, wenn die über ein Drittel der Sitze im Landtag in den Dienst einer solchen Strategie gestellt werden. Und das ist jetzt für jedermann sichtbar. Und es gibt, Gott sei Dank, gibt es auch andere Bundesländer, die daraus lernen. Für Thüringen selber ist es für vieles jetzt schon zu spät, weil man eben bestimmte Entscheidungen, gerade was Verfassungsänderungen betrifft, jetzt nicht mehr fällen kann, weil die von der AfD blockiert werden können. Und wenn wir jetzt in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr die Wahlen haben, dann kann es sein, dass wir sozusagen die nächste Eskalationsstufe erleben. Und auch da gibt es jetzt noch Handlungsspielräume und ich hoffe sehr, dass von denen Gebrauch gemacht wird.
Ja, und mit Blick auf den letzten Satz macht Steinbeiß in der Diskussion auch immer wieder deutlich, dass eben demokratische Systeme nicht wehrlos sind. Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, bedeutet dann aber eben auch, dass sich die Institutionen, die Verwaltung und auch die Justiz vorbereiten müssen, vernetzen müssen und auch sich rechtlich absichern müssen. Viele Warnungen aus dem Thüringen-Projekt seien lange ungehört geblieben. Auch dazu habe ich ihn gefragt.
Wir sind auf sehr viele offene Ohren gestoßen, Gott sei Dank, aber nicht überall und nicht überall im gleichen Umfang. Und das ist auch nicht anders zu erwarten, wenn die sind da durchaus sehr verschiedene Interessen im Spiel und am Start. Ich glaube schon aber, dass auch durch die vielen, vielen Gespräche, die wir da geführt haben im Land, wir bei vielen Leuten ein Gespür dafür haben wecken können, was da auf sie ganz spezifisch jetzt zukommt und worauf sie sich vorbereiten sollen. Und das hat, hoffe ich jedenfalls sehr, oder ist jedenfalls auch mein Eindruck, einen Unterschied gemacht.
In der Diskussion hat Max Steinbeiß auch nochmal als problematisch hervorgehoben, dass so ein Grundkonsens fehlt, dass diese Bedrohungslage tatsächlich da ist. Teile der politischen Mitte weigerten sich, autoritäre Strategien als solche auch anzuerkennen und erschweren damit halt eben präventives Handeln. Gleichzeitig verweist er auf so ein Dilemma. entgegenkommen, das stärkt die autoritären Akteure und Widerstand wiederum, das befeuert ihr Opfernarrativ. Und genau darauf zielt eben diese Politik. Die Konsequenz könne dann nur sein, diese Strategien auch klar als solche zu benennen und sie als Ausschlusskriterium für zum Beispiel demokratische Zusammenarbeit zu begreifen. Auch wenn es dafür jetzt noch nicht unbedingt rechtliche Antworten gibt, beziehungsweise die noch geklärt werden müssen. Demokratische Resilienz, die entsteht dann eben nicht nur durch Beschwichtigung, sondern eben durch Klarheit, durch Vorbereitung und auch durch Grenzziehung. Und zuletzt saß auf dem Podium außerdem noch Franziska Wittau. Sie ist Expertin für politische Bildung, für Demokratieförderung und für digitale Medienkompetenz. Seit Juni 2024 ist sie Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung hier in Thüringen. Und gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion macht sie deutlich, Demokratie braucht politische Bildung. Gleichzeitig stehen deren Träger, die AkteurInnen und auch die Inhalte zunehmend unter Druck, entweder durch Legitimationsdebatten, durch finanzielle Kürzungen oder auch durch politische Angriffe, wie sie zuletzt auch viele Demokratieprojekte hier in Thüringen erlebt haben. Darüber habe ich mit ihr nach der Diskussion dann auch nochmal ausführlich gesprochen.
Genau, also wir kriegen das natürlich schon mit, wenn wir auch mit den TrägerInnen sprechen, dass diese Gefahr existiert oder dass auch so eine Wahrnehmung existiert, dass man sich selbstständig legitimieren muss. Das beeinflusst Arbeit natürlich auch ganz stark und das beschränkt Arbeit auch. Ich glaube, so ein Themenfeld, bei dem das immer wieder sehr deutlich wird, ist die Frage nach einer vermeintlichen Neutralität politischer Bildung. Also was heißt es eigentlich, soll politische Bildung neutral sein? Das ist ein Narrativ, das auch ganz bewusst gesetzt wird, das auch immer wieder verhandelt wird. Und wenn ich mich selber dieser Idee von Neutralität unterwerfe, dann hinterfrage ich natürlich auch viel stärker, was darf ich eigentlich sagen, was darf ich nicht sagen. Das kann schnell in eine Selbstbegrenzung münden und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, zu sagen, wir müssen uns dem Diskurs öffnen, wir müssen kontrovers sein, wir müssen verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen zulassen. Wir müssen aber insofern nicht neutral sein, als dass wir als politische BildnerInnen auch immer wieder den Werten des Grundgesetzes verpflichtet sind.
Auf dem Podium betont Wittau immer wieder, dass eben politische Bildung praktisch, alltagsnah und vor allen Dingen auch erfahrbar sein muss. Und politische Bildung, die vermittle Mündigkeit, also die Fähigkeit, kritisch zu denken, Perspektiven zu wechseln und auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen dann letztlich aktiv auch mitzugestalten. Politische Bildung dürfe laut Wittau nicht nur auf Extremismusprävention verkürzt werden, vielmehr gehe es um eine bestimmte Krisenkompetenz. Also Menschen müssen lernen, mit gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen umzugehen. Die Bedingungen hier in Thüringen, also ein stark ländlich geprägter Raum, eine vergleichsweise alte Bevölkerung mit Postwendesozialisation, die machen diese Arbeit aber besonders anspruchsvoll. Welche Strategien Wittau verfolgt, das hat sie mir dann anschließend noch im Interview erklärt.
Es gibt tatsächlich ganz spannende und vielfältige Strategien, mit denen man da arbeiten kann. Wir haben jetzt als Landeszentrale auch im Jahr 2026 das Jahresthema Zukunft gemeinsam gestalten und versuchen da auch mit vielfältigen Projekten genau daran anzusetzen. Eine schöne Variante sind zum Beispiel Zukunftswerkstätten, bei denen man mit Menschen gemeinsam vor Ort überlegt, was sind eigentlich die zentralen Probleme, die uns beschäftigen und auch versucht, gemeinsam Strategien zu entwickeln, mit diesen Problemen, die uns vor Ort beschäftigen, umzugehen. Und ich glaube auch, dass wir da schauen müssen, dass wir diese Frage, was heißt eigentlich politische Bildung, vielleicht nochmal viel, viel weiter definieren und auch sehen, was gehört da alles dazu. Schönes Beispiel sind auch die Dorfkümmerer, die ja auch sich im ländlichen Raum um Probleme vor Ort kümmern, sich mit denen auseinandersetzen, da auch kreative Strategien entwickeln und sowas weiter zu fördern, sowas zu unterstützen, sowas auch zu begleiten. Ich glaube, das kann ein ganz wichtiger Ansatz sein, um auf eine positiv orientierte politische Bildung zu betreiben.
Ja, trotz dieser positiven Beispiele macht Wittau auf dem Podium auch immer wieder auf die prekäre Lage vieler zivilgesellschaftlicher Träger aufmerksam. Also kleine Vereine, die zum Beispiel Bildungsarbeit leisten, die sind immer häufig von Projektförderung abhängig. Und zusätzliche Prüfungen, Umstrukturierung oder auch politische Interventionen erhöhen den